ja, ich werde aus der Sicht von, aus einer bibliothekarischen und einer E-Publishing-Sicht und aus einer Open-Access-Sicht ein bisschen versuchen, Ihnen noch was zu erzählen als letzte Veranstaltung jetzt. Sie sehen, im Untertitel habe ich ein paar Buzzwords untergebracht: E-Learning, Repositories, Open Access. Das Ziel jetzt von meinem Vortrag von mir ist, dass ich mal einen Blick auf den Open-Begriff aus dieser Ecke, aus der Ecke E-Publishing und Open Access, noch werfe. Open Content, Open Courseware haben Sie heute schon ein paar Veranstaltungen zugehört. Aber gerade der Bereich Open Access hat sich in den letzten Jahren ja sehr weit auch reingedrängt in die ganze Diskussion. Und mir wäre es zunächst mal wichtig, hier begrifflich ein bisschen abzugrenzen zwischen dem, was wohl als Open Content zu verstehen ist, und dem, was allgemein als Open Access verstanden wird. Ich komme mit Bild drauf. Okay, gut. Ich würde dann, wenn die Zeit noch reicht, ein kurzes Beispiel von Twoprints, der E-Publishing-Plattform, die wir seit etwa 4 Monaten an der Uni- und Landesbibliothek Darmstadt betreiben, zeigen, wobei wir da vielleicht weniger auf die Nutzung schauen, denn das ist relativ unspektakulär, sondern vielleicht einen Blick auf den Redaktionsprozess werfen. Am Ende will ich nochmal kurz darauf eingehen, was unterscheidet eventuell E-Learning und E-Publishing Repositories, beziehungsweise was verbindet sie, wo sind also auch Gemeinsamkeiten. Okay, ich fange an mit was relativ Banalem. Wirtschaftsinformatiker lieben Wertschöpfungsketten, und hier sehen Sie eine, die sich mit E-Content-Angeboten befasst. Das ist auch relativ unspannend. Sie sehen halt hier, dass zunächst immer die Produktion am Anfang steht, der Produzent oder Autor, wie man es nennen will, in der Mitte dann die Distribution an den Endnutzer oder Leser, der am Ende dieser Wertschöpfungskette steht. Das ist ein Grundmodell, das ich hier mal noch kurz in Erinnerung rufen will, und ein Modell, das Sie vielleicht auch kennen, ist das sogenannte 4C-Net-Business-Modell nach Bernhard Wirz, wo man E-Business-Geschäftsmodelle einteilen kann in Content, Context, Commerce und Connection-Geschäftsmodelle, also 4C. Und hier sind E-Publishing und E-Learning-Repositories überwiegend, denke ich mal, in Bereichen Content und Context zuzuordnen. Connection wäre eher Netzinfrastruktur bereitstellen, und Commerce wäre der Handel zwischen Business-to-Business oder Business-to-Consumer, also der Endkundenhandel. Was aber E-Learning und E-Publishing-Repositories ja machen, ist Content akquirieren, sammeln, bereitstellen und das eventuell noch in einem gewissen Kontext mit Metadaten ausstatten, eventuell mit Community-Funktionen anreichern. Also das wären die zwei Einteilungen im E-Business-Umfeld, in die ich E-Publishing und E-Learning-Repositories einordnen würde. Und natürlich sind das Sachen, die als Dienstleistungen, elektronische Dienstleistungen anzusehen sind und die sich überwiegend auch im öffentlichen, in den öffentlichen Bildungsdienstleistungen abspielen. Im E-Publishing und im bibliothekarischen Umfeld, ich fange mal an bei den Begriffen mit Open Content und Open Access hier in der Mitte, ist eigentlich Open Access der vorherrschende Begriff, und Open Content kennt man zwar als Begriff, aber ich weiß nicht, ob sie auch schon das Problem hatten oder damit konfrontiert wurden. Die Begriffe werden vermischt, verwendet, oftmals durcheinander geschmissen. Klar, klingt ja auch schick. Ich denke, es ist nicht unwichtig, da mal zu versuchen, abzugrenzen. Und ich hoffe, ich erzähle Ihnen nicht allzu viel, was Sie nicht schon wissen, wenn ich das mal hier probiere. Also digitalen Kontext würde ich so versuchen zu definieren. Digitaler Content, Open Content ist digitaler Content, dessen Lizenz die freie Nutzung, Weitergabe und Bearbeitung erlaubt. Wobei die Bearbeitung vor allem wichtig ist. Während bei Open Access eher zu verstehen ist, dass es sich um oft größere, aggregierte und qualitätsgeprüfte Einheiten handelt, Content-Einheiten, die kostenfrei ohne Zugangsbeschränkung zur Verfügung stehen. Es ist jedoch nicht unbedingt auch eine Arbeit, also die Erstellung, die Bearbeitung, also die Erstellung von Derivaten vorgesehen. Und Open Access ist im Bereich E-Publishing, worum es mir ein bisschen hauptsächlich heute geht, im Bereich Open Access gibt es eben mehrere Modelle, wer die Finanzierung der dann offen verfügbaren, frei nutzbaren Inhalte, wer die Finanzierung übernimmt. Es gibt die Modelle Reader Pays oder Author Pays oder eine Bildungspauschale. Also Reader Pays wäre das traditionelle Modell, wo ein Leser, der zum Beispiel einen wissenschaftlichen Aufsatz nutzen, lesen will, dieses Ding, den Aufsatz oder die zugehörige Zeitschrift kaufen muss oder die Bibliothek für ihn. Es gibt im Open Access Bereich inzwischen, das wird Ihnen bekannt sein, auch Author Pays Modelle, wo also die Universität zum Beispiel für die publizierenden Autoren der Universität die Gebühren übernimmt, die hochrangige Journals von den Autoren verlangen. Das bewegt sich durchaus im 1000 Euro oder höher Bereich. Also die Autorengebühren. Oder es gibt die Möglichkeit einer Bildungspauschale, zum Beispiel die Kopierpauschale, die von Bibliotheken und anderen öffentlichen Einrichtungen gezahlt wird, an die VG Wort, und die dann wieder ausgeschüttet werden nach bestimmten Schlüsseln an die Autoren. Ein weiteres Modell, auf das ich ganz kurz hinweisen will, es gibt im Open Access Bereich den sogenannten grünen oder goldenen Weg. An Ihrem Stirnrunzeln sehe ich auch, das sagt Ihnen nichts. Es ist so, dass der grüne Weg, Open Content als Open Access zur Verfügung zu stellen, bedeutet, man versucht einfach eine Graswurzeltaktik, man versucht Aufsätze, Bücher, Monographien, alle Arten von wissenschaftlichen Publikationen oder wissenschaftlichem Content in Open Access verfügbar zu machen, in Open Access Repositories, obwohl diese Inhalte zum Beispiel von Verlagen mit Exklusivrechten bereits belegt waren. Nach einem gewissen Zeitablauf ist das möglich. Oder man versucht eben nachträglich einzelnen Content auf Repositories zu holen. Der goldene Weg dagegen wäre die Gründung einer Zeitschrift, die von vornherein Open Access ist, sprich die Leser haben dort ohne Zahlung von irgendwelchen Gebühren Zugriff. Oft ist der goldene Weg dann mit einem Author Pays Modell verknüpft, wo also zum Beispiel die Institution, die Max Planck ist, Gesellschaft hat, soweit ich weiß, ein ähnliches Modell am Laufen. Die Institution zahlt für eine Publikation in irgendeinem wichtigen Journal, das auch dann hoch gerankt ist in den Citation Indizes, zahlt dafür eine gewisse Pauschale und dafür führt diese Zeitschrift dann das Peer Reviewing durch, also die inhaltliche und formale Qualitätssicherung. Das wäre also dann auch der Weg zum dem letzten Punkt. Es gibt verschiedene Wege der Qualitätssicherung im Open Access Bereich, natürlich sicher auch im Open Content Bereich, wenn ich das jetzt mal so trennen darf. Peer Reviews einerseits, wie es konventionelle, traditionelle Weg bei Zeitschriften ist, oder aber auch die Qualitätssicherung durch Community-Modelle, die allerdings noch relativ weit in den Kinderschuhen stecken, jedenfalls im wissenschaftlichen Bereich. Allerdings bei der Wikipedia, wenn man sich's anschaut, hat man solche community-basierten Modelle der Qualitätssicherung, die natürlich auch für Wissenschaftler, für Studenten von hohem Wert sind. Repository habe ich jetzt ein paar Mal genannt. Der Begriff bezeichnet für mich einfach ein Informationssystem, in dem digitale Objekte gespeichert sind, archiviert werden und auch zugänglich gemacht werden. Und das Ganze in einem möglichst definierten Umfeld, egal ob das Repository von einer Institution oder einer Fachcommunity betrieben wird. Die anderen Begriffe Content ist jetzt implizit schon mitgekommen, haben Sie heute auch schon so und so oft gehört. Und Metadaten, denke ich, ist auch völlig klar, Daten über Daten, müssen wir, glaube ich, nicht weiter drauf eingehen. So, die Qualität ist nicht so toll rübergekommen, aber das ist nochmal zur Verdeutlichung dieser Abgrenzung, was ist Open Access und was ist Open Content. Für mich das, was ich als Semantic Map of Content bezeichne, wenn wir ja die Tatsache, dass es grün im Open-Bereich und rot im Closed-Bereich, Sie sehen es ja, gemacht ist, ist auch beabsichtigt, ein bisschen eine Ampel-Assoziation herzustellen. Wenn Sie hier diesen als Content Divide bezeichneten Trennstrich angucken, dann lässt sich auf dieser Semantic Map of Content mehrerlei ablesen. Sie haben hier in Richtung Rot alles das, was als Closed Content ich bezeichnen würde, und wo Sie entweder Geld für bezahlen müssen, um den Content zu nutzen oder auch nur zu sehen, oder noch mehr, wo Sie Mitgliedschaft an einer bestimmten Vereinigung oder einer Institution sein müssen. Closed Content eben deswegen, hier geht es dann auch in Richtung Intranet zum Beispiel. Die ganze wolkige Form dieser Landkarte zeigt eben, dass es sich um ein diffuses Gebilde von Content, die in digitalen Netzen verfügbar ist, handelt, das auch an den Rändern ausfranst, zugreifbar ist oder auch manchmal nicht und auch über die Zeit hinweg nicht stabil bleibt. Der Bereich, der uns jetzt vielleicht mehr interessiert, ist eben der grüne Bereich. Und hier unten auf der auf dem Pfeil nach rechts sehen Sie eben dann die verschiedenen Stufen der Openness, habe ich es mal genannt, also des Freiheitsgrades dieses Contents. Also einfach Free Access, sprich die freie Sichtbarkeit. Besser ist natürlich, ich kann es auch wirklich lesen, also ich habe es mit Use bezeichnet. Die nächste Stufe wäre, hier kann ich das Content-Objekt bereits vervielfältigen, also kopieren, oder darf ich es sogar auf meine eigene Website, auf andere, bei Freunden verbreiten, also distribuieren. Hier denke ich, wären wir dann auch wirklich schon in dem, was ich in dem Bereich, den ich Open Content bezeichnen würde, oder geht es in Richtung Public Domain. Derivatives bezeichnet eben die Möglichkeit, eine Bearbeitung dieses Inhaltes, sei es ein Bild oder ein Textbaustein, was auch immer, zu machen. Und nach oben abgetragen habe ich jetzt mal ein Degree of Public Impact, habe ich es genannt, also das Bekanntheitspotenzial oder auch Qualitätspotenzial, und habe hier nochmal versucht anzudeuten, dass die einzelnen Kreise Content-Objekte sind, die natürlich aggregiert werden können zu dann dem, was als ausgeformte Publikation, die eine gewisse Strukturierung und Stringenz aufweist, eben dann sich in so einer Wolke bewegt und die prinzipiell dann vom Qualitätspotenzial ein bisschen weiter oben angesiedelt ist. Sie sehen hier in Klammern License. Klar ist, dass wir hier unten natürlich rechtliche Konstrukte haben, Urheber- und verwertungsrechtliche Konstrukte, die sich natürlich auch niederschlagen in der Formulierung von einer Lizenz, also einem Verlags- oder Autorenvertrag. Und dass wir hier zum Beispiel in dem Bereich Money konventionelle Verlags- und Autorenverträge haben, wenn also ein Mitarbeiter einer Universität einen Aufsatz schreibt und den an einen Verlag zur Veröffentlichung in einem Journal verkauft, dann verkauft er die Exklusivrechte. Im Normalfall steht das so im Verlagsvertrag und damit ist der Autor auch alle Rechte los. Also anders als bei Tims kann der Autor nicht mehr verfügen über eine weitere Veröffentlichung anderswo, sondern ab dann ist Money fällig, um den Content nutzen zu können. Während Open Access und Open Content Repositories ihre Lizenzen auf dieser Schiene aufbauen und ich habe vorhin noch gehört, Creative Commons als Lizenzmodell ist bei Ihnen gefallen oder noch früher, da war ich noch nicht da. Genau, also hier werden wir natürlich dann bei den Creative Commons Lizenzen in den unterschiedlichen Graden von Nutzungsfreiheit. So, bevor es jetzt allzu oder noch theoretischer, nee, nicht noch theoretischer wird, ich habe hier mal ganz kurz angerissen, woraus sich für Open Access so die Motivation speiste, denn das Ganze hat sich zu einer durchaus auch ideologisch unterfütterten Bewegung im Publikations-, im Verlags- und Bibliotheksbereich entwickelt. Tatsache war einfach, und das ist auch keine neue Entwicklung gewesen, sondern eine, die bereits in den späten 90ern anfing, dass eigentlich der wissenschaftliche Content ja durch öffentliche Institutionen, durch öffentliche Gelder finanziert wird, also sowohl die Autorenschaft, das Schreiben, als auch dann die Qualitätssicherung, das Peer-Reviewing zum Beispiel, wird überwiegend von Professoren, die als Herausgebergremien von wissenschaftlichen Zeitschriften fungieren, unternommen und nachdem dann ein Aufsatz an den Verlag mit Exklusivrechten verkauft wurde, sind Bibliotheken dazu gezwungen, nee, sie machen es auch freiwillig, diese Inhalte, Zeitschriften über Abos von den Verlagen erneut zu kaufen, sprich im Prinzip zahlt dreimal die öffentliche Hand für solche wissenschaftlichen Inhalte. Das Ganze war über Jahrzehnte hinweg, ich sag mal, als Good Practice für alle Parteien machbar. Die publizierenden Autoren hatten die Reputation, die sie aus der Veröffentlichung in renommierten Journals brauchten, um im Wissenschaftsbetrieb vorwärts zu kommen. Die Verlage haben ihren Schnitt dabei gemacht und die Institutionen und Bibliotheken konnten über ihre Etats die Abo-Preise von Journals aufbringen. Im letzten Jahrzehnt haben aber einfach vor allem im naturwissenschaftlichen und medizinischen Bereich gab es enorme Preisanstiege und Konzentrationsprozesse auf dem Markt und die Verlage als Rechteverwerter, als exklusive Rechteverwerter haben einfach den Spielraum immer weiter ausgeschöpft, sodass also Bibliotheken auch in Zusammenarbeit mit Autoren und Fachgesellschaften sich nach Möglichkeiten umgeschaut haben, sich zu wehren. Und inzwischen ist Open Access ein nicht mehr kleiner Bestandteil der Publikationswelt. Gut, ich quäle Sie noch einmal mit einer Wertschöpfungskette. Jetzt in der spezialisierten für den Bereich E-Publishing. Sie sehen wieder die drei Hauptstufen Produktion, also Autor, Distribution und Nutzen oder Leser. Hier unten sehen Sie dann im Bereich E-Publishing sind zwei Dinge relativ wichtig. Ich habe vorhin schon gesagt, Open Access sieht vor allem auch die Qualitätssicherung von Inhalten als wesentlichen Bestandteil, also die Bewertung durch Review-Prozesse, Lektorat oder irgendwelche Korrekturverfahren spielt hier eine große Rolle und aber auch für Bibliotheken typisch die Archivierung, also die Langzeitverfügbarkeit der Publikationen des Contents sicherzustellen. Was die Folie auch noch andeutet, ist, dass es hier um den Kreislauf handelt, das heißt Nutzer und Leser werden potenziell auch wieder zu Autoren, die darauf aufbauen, was natürlich Vorgänger bereits geschrieben haben. Und hier unten habe ich nochmal angedeutet, es gibt eine konventionelle Art des Publizierens, also den eben angedeuteten Weg, den Autoren über Verlage gehen, um dann wo dann der Inhalt von Bibliotheken zurückgekauft wird und der Universität zum Beispiel wieder zur Verfügung gestellt wird. Und hier sehen wir einen Mechanismus, dass Autoren für das Veröffentlichen von Artikeln bei Verlagen üblicherweise ja kein Geld bekommen, sondern sogar zahlen müssen. Was sie bekommen, ist das, was ich als Reputation hier bezeichnet habe. Unter dem Stichwort der Aufmerksamkeitsökonomie ist das also die Währung, die Autoren von Verlagen, von renommierten Journals bekommen. Und hier findet dann eben eine Umwandlung statt. Die Bibliothek muss dann aber wieder Dollars aufbringen, um diesen Content zurückzukaufen. Wenn wir das Open Access Modell ganz schematisch mal uns anschauen, dann ist einfach der Mechanismus so, dass das Repository als Verlag und Bibliothek gleichzeitig dient und in direkten Kontakt mit dem Autor tritt. Klar ist natürlich, dass beides finanziert werden muss, und es gibt durchaus auch streitige Ansichten, welches das effizientere, kosteneffizientere Modell ist. Klar ist, dass hier ein Public Funding steht, sprich sowohl das Repository als auch Bibliothek werden meist zumindest teilfinanziert von öffentlichen Geldern. Also das wäre das Grundmodell von Open Access im E-Publishing-Bereich. So, jetzt würde ich Ihnen zeigen, wie wir an der TU Darmstadt einen E-Publishing-Service betreiben. Der Service nennt sich TuPrints und ist seit etwa 4 Monaten in Produktion. Es gab hier an der TU Darmstadt, betrieben von der Uni- und Landesbibliothek, einen rudimentären Vorgängerservice für Dissertationen, und wir haben jetzt auf einer Plattform, die sich ePrints nennt, einen Publikationsservice aufgebaut, der sich so präsentiert. Wir sind mit dem Bekanntmachen dieser Dienstleistung leider noch nicht so weit, wie wir es gerne wären. Aber klar ist, und Sie hatten vorhin auch schon erwähnt, die Akquise von Content, und hier spielt auch die Motivation der Autoren eine Riesenrolle, ist einer der problematischen Punkte bei der ganzen Sache, denn natürlich ist die Publikation in so einem Open Access Repository wie TuPrints, inzwischen hat sicherlich jede größere Uni, sogar die meisten Fachhochschulen, ein solches Open Access Repository der Publikationen, ist für einen Autor die Publikation in so einem Open Access Repository mit weit weniger Reputation verbunden, als wenn der Autor seinen Artikel in einem renommierten Journal unterbringt. Unser E-Publishing Repository spaltet sich auf in einen Bereich Recherchieren, sprich natürlich kann man interaktiv nach Inhalten in dem Repository suchen oder auch sich nach Fachbereichen oder Fakultäten durch das System bewegen oder mit einer Freitextsuche das System abfragen. Ich kann gerade mal ein Beispiel kurz dazu machen, nehmen wir Unix. Und Sie bekommen dann eben eine Trefferliste der Publikationen, die in dem System vorhanden sind. Es sind ungefähr 1100 Publikationen, wenn ich es recht in Erinnerung habe, mit einem sehr großen Anteil an Dissertationen, die in den letzten Jahren hier entstanden sind. Zur Motivation muss man noch sagen, dass Dissertationen deswegen relativ stark verbreitet sind, weil es zwei Möglichkeiten zu publizieren gibt im Prinzip. Einerseits der Autor, der Doktorand, lässt die Dissertation auf eigene Kosten drucken, muss dann aber eine relativ große Anzahl Publikationen selber finanzieren. Wenn er elektronisch publiziert, muss er nur ein paar Exemplare in gedruckter Form finanzieren, hat also einen echten Kostenvorteil. Das heißt, hier ist ein klarer Hebel im Punkto Motivation vorhanden. Wir würden auf dem Repository gerne auch in größerer Anzahl andere Dokumenttypen, andere Publikationsarten aufnehmen. Aber das ist eine Sache, für die es zwei Möglichkeiten gibt. Entweder man versucht das Ganze von oben nach unten über die Uni-Gremien nicht zu verordnen, aber zu motivieren, oder aber man betreibt eine Graswurzelakquise, indem man versucht, wo man sie kriegen kann, Autoren anzusprechen und dann über Inselbildungen und die Möglichkeit, über Netzwerke dann reinzukommen, einfach Content in das Repository reinzuholen. Neben der einfachen Suche nach Publikationen, ich kann hier mal ganz kurz nach Fachbereichen blättern. Das gibt auch ungefähr einen Eindruck, wie sich nach Fachgebieten die Publikationen verteilen. Ist doch relativ gleichmäßig. Man kann sich also auch blätternd dann über eine zweite Ebene zu Publikationen hin bewegen und dann auch zu den vollen Informationen zu so einer Publikation kommen. Sehen Sie, dass wir relativ umfangreiche Metadaten zur Beschreibung der zumindest Dissertationen einfordern, bei Dissertationen also zumindest zweisprachig. Und natürlich steht hinter dem Ganzen dann das PDF. Zu 95% etwa sind das textbasierte Publikationen, die in Twoprints und in E-Publishing Repositories aufgenommen werden. Macht die Sache natürlich relativ einfach, weil diese Objekte weit weniger komplex sind als jetzt zum Beispiel dicke, fette Streaming Angebote. Von den Datenmengen her haben wir weit weniger Probleme. Hier haben wir ein halbes Megabyte und auch nur ein PDF dahinter. Wir sind mit dem System natürlich in der Lage, alles, was im Web über einen Browser aufrufbar ist oder darstellbar ist, aufzunehmen. Aber die Spezialisierung ist schon relativ deutlich auf textbasierte Publikationen. Zu den Qualitätsstandards kann ich in dem System Folgendes sagen. Die inhaltliche Qualitätssicherung wälzen wir, wenn es irgend geht, ab auf die Mechanismen, die ohnehin in der Universität greifen, sprich bei Dissertationen, bei Prüfungsleistungen gehen wir davon aus, dass einfach der fachliche Betreuer die inhaltliche Qualität der Arbeit sicherstellt. Für die formale und technische Qualitätssicherung sehen wir uns dann als Betreiber dieses Repositories verantwortlich. Das heißt, wir legen zum Beispiel natürlich Wert darauf, dass es sich um ein nicht verschlüsseltes, offenes PDF handelt, das mit gewissen Kriterien ausgestattet ist, die in Richtung PDF-A gehen, A für archivierungssicher, was so viel heißt, dass die Schriften eingebettet sind, dass keine aktiven Inhalte in dem PDF enthalten sind und gewisse andere Qualitätskriterien technischer Art noch, die einfach dafür sorgen sollen, dass wir auch in 10 Jahren das PDF entweder nutzen oder zumindest einigermaßen brauchbar migrieren können. Klar ist, PDF ist kein freies Format, deshalb mittel- bis langfristig geht natürlich die Optik auch da in ein offenes Format, XML-basiert zum Beispiel, raus. Aber im Moment ist das einfach der Standard für textbasierte Informationen im Netz und wir müssen über eine ganze Weile, denke ich, noch damit leben. Wo wir Archivierungssicherheit noch besonders ernst nehmen, ist die Zitierfähigkeit, sprich die Dauerhaftigkeit dieser Internetadresse hier oben, sprich es bringt relativ wenig, dass eine Arbeit vielleicht oder eine Publikation irgendwo verfügbar ist, wenn sie einfach kaum mehr oder nicht mehr aufzufinden ist. Und im wissenschaftlichen Publikationsbereich ist Zitierfähigkeit und auch Zitiersicherheit eine sehr wichtige Sache. Und deswegen garantieren wir auch, dass die URL einerseits dauerhaft bleibt, vergeben aber zusätzlich auch noch eine sogenannte URN nach einem bestimmten internationalen Standard und sind da auch mit Partnern dabei, diese dauerhaften Adressen, diese Persistent Identifiers sicherzustellen. Es geht von den Adressen dann rüber zu den Metadaten, die Sie hier sehen, bis natürlich hin zu der eigentlichen Publikation. Auch hier sind wir mit der Deutschen Nationalbibliothek im bundesweiten Rahmen, aber auch hier in der Universität mit dem HRZ in einer Archivierungskooperation. Das heißt, die Deutsche Nationalbibliothek harvestet, erntet über OAI-Protokoll unsere Publikationen regelmäßig ab und zieht wirklich auch eine Kopie davon dauerhaft auf ihre Server. Das muss natürlich auch, was die dahinterstehende Lizenz angeht, abgesichert sein, und wir legen unseren Publikationen auch eine Creative Commons basierte Lizenz zugrunde. Also alle Publikationen, die Sie in Twoprints finden, sind basieren auf einer Creative Commons by NCND Lizenz, sprich Leser können das PDF oder auch die Metadaten gerne kopieren, vervielfältigen auf anderen Servern, sofern sie, das ist das Merkmal bei, den Autor, den ursprünglichen, korrekt zitieren. NC steht für Non-Commercial, sie dürfen das also nicht einen kostenpflichtigen oder kommerziellen Service draus machen, und ND, No Derivatives, sprich der Nachnutzer darf also keine ungekennzeichnete Bearbeitung über ein Zitat hinaus der Publikation machen. Gut, ich kann noch ganz kurz einen Blick werfen oder Ihnen geben in die Redaktionsumgebung, denn der Dienst ist so aufgebaut, dass wir möglichst auf einen Self-Service der Autoren und auch der Leser setzen, was so viel wie bedeutet, wie wir wollen möglichst wenig Arbeit reinstecken. Sprich, Autoren können sich nach einer einfachen Anmeldung einloggen bei dem System und ihre Arbeit direkt in das System reinladen, eben mit sämtlichen Metadaten und der Publikation selbst in üblicherweise PDF-Dateien und landen dann in dem, was wir hier Begutachtung nennen, also durchaus auch angelehnt an kommerzielle, professionelle Verlage. Hier ist dann ein kleines Team in der Bibliothek dafür verantwortlich, eben die formale und technische Qualität sicherzustellen, sprich eben zu gucken, entsprechen die Dateien, die da hochgeladen wurden, unseren Qualitätskriterien, sind die Metadaten korrekt und ausreichend, liegt die Lizenz, die vom Autor unterschrieben sein muss, vor, und erst wenn wenn das der Fall ist, wird die Arbeit von uns veröffentlicht und steht dann auch für Anonyme hier in Twoprints zur Verfügung. Und natürlich ist Twoprints jetzt nur ein winziger Content-Ausschnitt aus dem riesigen Content-Pool, den wir gesehen haben. Deswegen versuchen wir nicht nur über sichere Archivierung und über Zitierfähigkeit, die auch über lange Sicht verfügbar ist, die Sichtbarkeit zu erhöhen, sondern auch indem wir über entsprechende Protokolle und Schnittstellen technischer Art einerseits, OAI zum Beispiel, was sich durchgesetzt hat, eine Verbreitung zu erreichen, sondern wir versuchen auch wirklich aktiv unsere Inhalte in Suchmaschinen, in Multiplikatoren, Aggregationsdienste reinzubringen. Denn womit jedes Open Access Repository zu kämpfen hat, ist natürlich, Open Access Repositories können nicht die Reputation bieten, auch nicht die Qualitätssicherungsmechanismen oder die Marken bieten, die jetzt Nature oder andere bekannte Journals aufgebaut haben über Jahrzehnte. Und aus dem Grund müssen wir einfach in diesen Open Access Repositories gewisse Merkmale, die uns abheben von kommerziellen Journals, versuchen nach vorne zu bringen. Zum Beispiel, indem wir Autoren anbieten, Artikel in unserem Repository als Preprint zu veröffentlichen, was also rechtlich noch nicht kollidiert, mit einer Publikation in einem kommerziellen Journal. Das heißt, der Autor hat nachher wirklich auch noch die Möglichkeit, die Arbeit bei einem kommerziellen Journal einzureichen. Wir haben aber eventuell den wesentlichen Inhalt bereits als Preprint bei uns auf dem Server oder als Postprint. Inzwischen reagieren die Verlage oder schon seit einiger Zeit auf diese Open Access Bewegung, unter anderem indem sie zum Beispiel ihre Lizenzverträge lockern und nach einem halben Jahr Kulanzzeit zum Beispiel Autoren ermöglichen, dann auch in einem öffentlich zugänglichen, in einem Open Access Repository zu publizieren. So, ich denke, ich habe nur einen ganz kleinen Einblick geben können in die vielleicht für Sie noch nicht so im Zentrum stehende Open Access und E-Publishing Welt, denn bei Ihnen sind sicherlich die Content-Objekte komplexer, größer oder zeitabhängig oder auch logisch, ablauflogisch sequenziert. Wir haben also relativ einfach strukturierte Content-Objekte im E-Publishing-Bereich, so wie ihn unser Repository auch anbietet. Klar ist, E-Learning-Repositories und E-Publishing-Repositories haben sicherlich diese gemeinsame organisatorische Struktur und auch technische Struktur, aber da käme ich jetzt zur nächsten Folie, wenn Sie mich gerade nochmal nach vorne holen mit der Präsentation. Können wir natürlich, ich bin gleich durch. Ich habe hier mal versucht, noch Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen E-Publishing und E-Learning Repositories ein bisschen anzudenken, anzureißen. Und ich war hier schon dabei, die Repository-Struktur, die bei E-Learning-Plattformen und E-Publishing-Plattformen herrscht, zu vergleichen. Die Content-Objekte. Es ist natürlich möglich, dass wissenschaftliche Publikationen auch als Lerninhalte oder Objekte in E-Learning-Repositories einfließen, wo wir sicher Gemeinsamkeiten haben bei Publishing- und Learning-Repositories, dass wir auf den gleichen Urheberrechts- und auch Motivationsproblematiken arbeiten müssen und an Gemeinsamkeiten ganz klar die Metadaten- und Austauschstandards. Herr Aberle hatte vorhin schon DC, also Dublin Core, genannt und Sie erkennen jetzt sicher ein paar SCORM, LOM, E-Learning-affine Standards und mit MetzMods und OAI habe ich jetzt eher E-Publishing-nahe Standards mit reingebracht. Klar ist aber, das sind alles offene Standards, die auch eine Interoperabilität gewährleisten können. Bei den Unterschieden lasse ich es jetzt mal dabei bewenden und würde dann die Fragerunde einleiten, wenn Sie Fragen haben. Und danke für die Aufmerksamkeit.